Innenministerin Nancy Faeser hat da quasi in Alleinregie ein Magazin verboten. Was haben Sie sich dabei gedacht, als Sie diesen Entscheid mitgekriegt haben?
Der erste Impuls wäre natürlich gewesen eine Empörung. Unglaublich verfassungswidrig. Aber wenn man das nüchtern und kühl betrachtet, ganz nüchtern sich runterfährt auf die reine Faktenlage, dann passt das in das Bild von Frau Faeser als einer Frau, die in diesem Bereich Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Grundrechte außerhalb des Rahmens steht, den unsere Verfassung zieht. Den Staat zu verhöhnen, ist natürlich erlaubt. Ich darf Frau Faeser verhöhnen innerhalb der Grenzen des Strafrechts, aber ich darf den Staat natürlich und seine Struktur verhöhnen von morgens bis abends.
Bewegt sich der Verfassungsschutz noch auf dem Boden des Grundgesetzes?
Äußerungen von Frau Faeser tun es nicht. Äußerungen von Herrn Haldenwang tun es definitiv nicht. Äußerungen von Herrn Habeck tun es auch nicht, wobei der einfach gar nicht weiß, wovon er redet.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zell und heute haben wir einen besonders interessanten Gast bei uns. Es ist dies der berühmte Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel, der eben einen Spiegel-Bestseller geschrieben hat, die digitale Bevormundung, wie Facebook, X, also Twitter und Google uns vorschreiben wollen, was wir denken, schreiben und sagen dürfen. Joachim Steinhöfel ist sozusagen der rechtliche Vorkämpfer der Meinungsfreiheit. Herr Steinhöfel, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Erste Frage gleich natürlich, wenn es um die Meinungsäußerungsfreiheit geht, bewegt dieser Tage dieses Kompaktverbot in Deutschland. Innenministerin Nancy Faeser hat da quasi in eigenverantwortlicher Alleinregie ein Magazin verboten. Was haben Sie sich dabei gedacht, als Sie diesen Entscheid mitgekriegt haben?
Wenn Sie mir einen ersten kleinen Satz davor erlauben, wenn der für seine Nüchternheit und Sachlichkeit bekannte Schweizer mit solchen Salven an Komplimenten auf mich eindrängt, dann muss ich mich erstmal etwas zurücklehnen, die Rötung aus dem Gesicht herausbekommen und meine Gedanken fassen. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich habe mir gedacht, das passt. Also man kann... Der erste Impuls wäre natürlich gewesen eine Empörung. Unglaublich verfassungswidrig, was es ist, meiner Einschätzung nach und nicht nur meiner Einschätzung nach. Aber wenn man das nüchtern und kühl, sagen wir mal aus der Schweizer Perspektive, mit dem anderen Blick, wie die NZZ so schön schreibt, betrachtet, ganz nüchtern sich runterfährt auf die reine Faktenlage, dann passt das in das Bild von Frau Faeser als einer Frau, die in diesem Bereich, das betone ich jedes Mal, Bereich Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Grundrechte, diese Grundrechte, außerhalb des Rahmens steht, den unsere Verfassung zieht. Dafür gibt es genügend Beispiele, dass wir für Henrik M. Broder eine einstweilige Anordnung gegen die Bundesrepublik, vertreten durch das Innenministerium, erwirkt haben, nachdem sie dann den Bericht über Muslimfeindlichkeit eingestampft hat, weil dort verunglimpfende, persönlichkeitsrechtsverletzende Inhalte gegen Henrik M. Broder, einen der renommiertesten deutschen Journalisten, enthalten waren, ist dann schon fast eine Petitesse, eine Randnotiz. Aber das zeigt auch, man geht dort mit großem Aufwand, mit einer ganzen Kommission, jedenfalls auch gegen führende deutsche Journalisten vor. Dann sieht man ihre Äußerung, wer den Staat verhöhnt, muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Das ist eine Äußerung, die glasklar nicht mehr gedeckt ist. Sie ist als Meinungsfreiheit zulässig. Aber das, was der Staat da tun soll und was sie mit dem Staat, wie sie den Staat und seine Ressourcen instrumentalisieren will gegen Leute, die den Staat verhöhnen, steht in direktem, unausräumbaren Widerspruch zur Jahrzehnte gefestigten Rechtsprechung des Verfassungsgerichts. Das erlaubt sogar im Rahmen der Meinungsfreiheit, dass man den Umsturz befürwortet, dass man das System vernichten oder überwinden will. Das ist alles erlaubt. Man darf sogar revisionistische, rechtsradikale Thesen vertreten. Das ist alles von der Meinungsfreiheit gedeckt. Den Staat zu verhöhnen, ist natürlich erlaubt. Ich darf Frau Faeser verhöhnen innerhalb der Grenzen des Strafrechts, aber ich darf den Staat natürlich und seine Struktur verhöhnen von morgens bis abends. Herr Habeck hat auf einer Klausurtagung der Grünen gesagt, politische Polemik gefährdet die Demokratie. Nein, Herr Habeck, das ist ein Ausdruck des freiheitlichen Staats und der Wahrnehmung der Grundrechte durch seine Bürger. Um auf Frau Faeser zurückzukommen, all das passt in das Muster, das wir von dieser Frau sehen, die mit einer, es ist, wenn man den Blick sieht, der ist ja, wenn sie dann in Interviews gefragt wird in der Bundespressekonferenz, ob sie nicht auch schon eine Gefahr, dass manche Personen, die den Eindruck hätten, sie sei eine Gefahr für die Verfassung in diesem Kontext, dann guckt sie ganz wirr und gibt relativ Antworten, die zeigen, dass sie das trifft. Aber in der Sache und kluge Antworten, die zeigen, dass sie eigentlich erfasst, was sie da tut, hört man dann von ihr nicht. Ich glaube, Frau Faeser ist im Hinblick auf Meinungsfreiheit und Pressefreiheit eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland.
Sie hat speziell betont, dass sie das Verbot eingeleitet hat. Sie persönlich als Innenministerin. Frage an Sie, darf das eine Innenminister quasi eben in einer Art Sololauf, darf die einfach alleine ein ganzes Magazin lahmlegen?
Was sie getan hat angeblich, ist ja, sie hat einen Verein verboten. Aber Frau Faeser, man kann ihr viel nachsagen, aber dass sie in diesem Kontext besonders intelligent gehandelt hat, wird man vielleicht nicht unbedingt sagen können. Denn die Überschrift der Pressemeldung, ich habe die hier noch irgendwo rumliegen, aber ich weiß, ich kenne sie auch auswendig. Die Überschrift ihrer Pressemeldung auf der Webseite des Innenministeriums lautet Nancy Faeser, nicht die Bundesinnenministerin. Das musste dann schon Nancy persönlich sein, was auch so einen leichten Tick ins Narzisstische andeuten könnte. Nancy Faeser verbietet Kompaktmagazin. Damit hat sie eigentlich auch einen schweren prozessualen, wenn man auf das Verfahren schaut, das vor dem Bundesverwaltungsgericht stattfinden wird, einen schweren prozessualen und taktischen Fehler gemacht, indem sie nämlich nicht gesagt hat, wir haben einen Verein verboten. Das geht ja, Rockerclubs und rechtsradikale Kameradschaften oder auch in die Media und die Leute, die dahinter stehen, da wurden öfter solche Verbote ausgesprochen. Ich glaube, Hamas, das Hamas-Verbot und Samidun-Verbot geht auch über das Vereinsrecht. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Das ist gut und richtig, dass es das gibt und dass es gemacht wird, wenn es notwendig ist. Aber was sie hier klar zu verstehen gibt, ist, sie will die Zeitung verbieten. Sie hat die Zeitung verboten. Das ist das, was sie in der Überschrift betont. Mhm. Und das darf sie natürlich nicht. Mhm. Die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit ist eine konstituierend für den freiheitlichen Staat, aber das interessiert Frau Faeser nicht. Also, sie darf einen Verein verbieten, aber wenn der Kollateralschaden das Verbot einer Publikation ist und der Verein vereinsrechtlich auch eine Gesellschaft, eine GmbH sein kann oder wie auch immer die Zeitschrift im Geschäftsverkehr wer der Träger ist, eine Privatperson kann eine Zeitschrift rausgeben, eine GmbH, eine AG und so weiter, irgendeine Firma. Wenn die immer ein Verein ist, kann man ja praktisch stets in die Pressefreiheit eingreifen, indem man die juristische Person, die hinter der Publikation steht, die Weltwoche, das wird eine AG sein, vermute ich, wissen Sie besser als ich, dann verbietet man sie als Verein und dann ist die Zeitung weg. Natürlich geht das nicht. Und es sind ja namhafte Verfassungsrechtler aus allen politischen Richtungen und auch die Medien in Deutschland, was mich sehr gefreut hat, ziemlich einhellig, voller Bedenken und voller Kritik an diesem Schritt. Und Herr Kubicki hat auf Facebook gefordert, als Vizepräsident des Bundestages, wenn sie vor Gericht scheitert, muss sie zurücktreten. Natürlich müsste sie das schon längst und natürlich wird sie es auch dann nicht tun, weil ihr die Verfassung und politischer Anstand völlig egal ist.
Jetzt muss man sagen, Sie haben ja gesagt, dass gewisse Organisationen, Vereine, Hamas, rechtsradikale Gruppen, dass die zu Recht verboten werden. Muss man jetzt, wenn man diese Argumentation, dieses Verbots, wenn man da folgt, in der Sache, muss man da bei Kompakt vielleicht sagen, dieses Magazin ist ja nicht unbestritten. Das wird als antisemitisch, rechtsradikal, als homophob und alles wird es ja stigmatisiert. Muss man da vielleicht in der Sache auch sagen, ja, in gewissen Teilen hat man vielleicht sogar übers Ziel hinausgeschossen. Da hat man mit der Meinungsfreiheit nicht nur gespielt, sondern vielleicht diese Grenzen zu stark ausgelotet. Wie sehen Sie das?
Ich bin nicht hier, um die Zeitung Kompakt und ihre Inhalte zu verteidigen. Aber ich bin hier, um zu verteidigen, dass jede Publikation, und mag man sie auch noch so abstoßend finden, vom Artikel 5 vom Grundrecht von der Meinungs- und Pressefreiheit ohne jede Einschränkung Gebrauch machen darf im Rahmen der Gesetze. Und das steht einem Linksradikalen, einem Rechtsradikalen, einem Islamistischen, einem sonst wie politisch oder weltanschaulich orientierten Magazin uneingeschränkt zu. Darum kommt es gar nicht darauf an, was da drin steht. Wenn man die Meinungsfreiheit den Leuten, die man persönlich oder aufgrund ihrer Weltanschauung verachtet, nicht einräumt, kann man sie gleich in die Tonne treten. Das hat nun ausgerechnet Noam Chomsky gesagt, eine auch nicht ganz unproblematische Erscheinung. Aber genau damit hat er auf den Punkt recht. Die Meinungsfreiheit gilt, man darf gar nicht gucken, was da steht. Man darf nur gucken, werden damit Gesetze verletzt. Mhm. Und soweit ich weiß, weil es auch bei mir Anfragen gab in dieser Angelegenheit, gibt es keine einzige strafrechtliche Verurteilung wegen der Inhalte. Eine einstweilige Verfügung oder eine Abmahnung kriegt jede Zeitung. Jede große deutsche namhafte Zeitung, Sie wahrscheinlich auch, haben schon mal eine Abmahnung bekommen. Da war ein kleiner Fehler drin oder ein größerer Fehler oder ein Zitat war falsch. Das passiert auch bei sorgfältigem Journalismus. Gerade hat die Tagesschau, ich will da nicht von sorgfältigem Journalismus sprechen, aber gerade hat die Tagesschau, wo ja noch ein Drittel der Bevölkerung vielleicht glaubt, dass das stimmt, was man da erzählt bekommt, auch eine einstweilige Verfügung hinnehmen müssen von Herrn Dr. Voskerau vom Oberlandesgericht Hamburg, weil sie falsch in Sachen Korrektiv und dem Treffen in Potsdam berichtet hat. Die Süddeutsche Zeitung, der Spiegel, die Zeit, die FAZ, alle Zeitschriften, die Bild, alle kriegen mal ein gerichtliches Verbot. Und dann wäre es auch nicht weiter schlimm, wenn das mal bei Compact passiert wäre. Aber es gibt, soweit ich weiß, keine strafbaren Inhalte, die zu irgendeiner Verurteilung geführt haben. Worauf sollte sich ein Verbot also gründen? Außer es ist ein Magazin, das wahrscheinlich nicht viel Zuspruch erhält, weil die Inhalte so sind, dass viele Leute sagen, naja, da kommt es ja nicht drauf an. Aber wenn man dann sagt, da kommt es nicht drauf an, dann kommt der Nächste. Der Pisa, wie sagt man so schön, ist derjenige, der hofft, dass das Krokodil ihn als Letzten frisst. Und darum ist es gut, dass in der Zeit ein sehr guter Artikel zu diesem Thema stand, im Spiegel, in vielen anderen Zeitschriften natürlich auch, die gesagt haben, und der Zeitschriftenverlegerverband hat sich klar geäußert, das geht zu weit.
Ja. Kompakt-Chef Jürgen Elsässer hat gesagt, dass er rechtlich dagegen vorgehen wird. Man wird juristische Mittel ergreifen. Können Sie das einschätzen? Wie geht das jetzt vor sich? Wie erfolgreich ist das Ankämpfen gegen dieses Verbotes? Wie lange wird das dauern? Wie teuer wird das? Sie sind ja der absolute Superexperte in dem. Wie geht das jetzt weiter da und wie erfolgreich sind diese rechtlichen Schritte?
Wenn man in der Sache nicht selber die anwaltliche Verantwortung trägt, kann man jetzt schnell große Sprüche machen und sagen, ist ein Selbstgänger. Ein Selbstgänger ist sowas nie. Ich kenne auch die Akte nicht. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das Bundesverwaltungsgericht, da spielt sich das nämlich jetzt schon ab, vermute ich. Man hat einen Monat Zeit, um Klage einzureichen gegen das Verbot und wird in demselben Zeitpunkt, weil es dieselben Argumente sein werden, die den Antrag tragen, auch eine sogenannte ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung, ich erkläre das gleich, stellen. Das heißt, dass das Verbot, die Publikation herauszubringen, erstmal ausgesetzt wird. Und da spielt dann schon die Musik. Die Klage wird länger dauern, aber dieser Antrag darüber wird wahrscheinlich sehr zügig entschieden werden. Und da wird man schon sehen, in welche Richtung das geht. Ich kann mir nicht vorstellen, nach allem, was ich weiß, dass dieses Verbot Bestand hat. Mhm. Also prozessual, Klage innerhalb von einem Monat seit Zustellung. Danach wäre es zu spät. Die wird aber eingereicht werden, nach allem, was ich weiß. Und wahrscheinlich noch schneller oder zeitgleich ein Antrag auf Aussetzung des Verbotes, was die Publikation angeht. Und dann werden die ersten Würfel fallen.
Könnte man ungesehen von der Meinung, ich meine, das ist ein ähnlicher Fall, wenn ich mich recht entsinne, ist ja dieses Verbot, das ist zwar auf EU-Stufe, aber in Deutschland gehört ja zur EU, ist dieses Verbot von Russia Today. Egal wie man jetzt zu dieser Publikation steht, ähnlich auch wie Compact, wäre das auch im Fall von Russia Today möglich? Könnte man auch, wäre das ähnlich Erfolgsversprechen, wie Sie das eben geschildert haben beim Compact-Magazin?
Das kann ich nicht so genau beurteilen, weil ich die Inhalte von Russia Today nicht kenne und weil es da offensichtlich auch darum ging, ich sage das mit einem Vorbehalt, weil ich die Akte nicht kenne und auch den Vorgang nicht kenne, weil es da offensichtlich den Vorwurf gab, das sei eine quasi staatlicher Propagandakanal, wo man dann wieder schauen kann, inwieweit da, ob da nicht gewisse ein leichterer Zugang zu einem Verbot denkbar ist. Aber ich will dazu nichts Verbindliches sagen, weil ich mir da, wenn ich meine, ich kenne mich aus, sage ich das klar und deutlich, das haben Sie gesehen. Aber wenn ich den Sachverhalt nicht genau kenne und nicht genau einschätzen kann, will ich da nicht vorauspreschen und irgendeine Meinung vertreten, eine Rechtseinschätzung, die dann nicht hinreichend faktenbegründet ist.
Kritiker sagen ja, dass Deutschlands Justiz einen Hang zur Verpolitisierung habe. Könnte man auch in Bezug auf dieses Kompaktverbot da gewisse Bedenken anbringen, dass eben am Ende des Tages in Karlsruhe dann trotzdem für dieses Verbot entschieden wird? Oder würden Sie sagen, dass diese Justiz in Deutschland, so wie sie jetzt ist, heute ist, so wie sie tagtäglich mit ihr zu tun haben, dass die immer noch unabhängig funktioniert, dass da der Rechtsstaat quasi gewahrt ist?
Also den Vorwurf an die Justiz in ihrer Gesamtheit, dass dort eine politische Kontamination stattgefunden hat, würde ich aus voller, tiefster, vehementer Überzeugung zurückweisen, als in den Bereich der Verschwörungstheorie gehörig. Das vorangeschickt werde ich ergänzen. Was Meinungs- und Pressefreiheit angeht, würde ich sagen, das Verfassungsgericht ist eine Bank. Da muss man sich keine Sorgen machen. Wo ich mir Sorgen mache, immer mal wieder, ist bei einzelnen Gerichten, bei einzelnen Richtern. Das ist ja auch kein Wunder. Ich bitte Sie, schauen wir uns einen Journalismus an, der neutral berichten soll. Die Leute haben natürlich auch eine private Meinung und eine private politische Haltung. Und die wird natürlich hier und da sich dann auch Zugang verschaffen in die Entscheidungsfindung. Das ist vielleicht noch, das geht eigentlich schon nicht mehr, denn man darf nur nach Recht und Gesetz urteilen und nach nichts anderem. Und da mache ich gerne auch den Zusatz, Sie hören ja ganz oft, jetzt muss der Täter mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden. Das sagen ja immer Politiker, das sind Dummköpfe, die so reden. Es gibt für eine Tat nur eine, nämlich die schuldangemessene Strafe. Da muss man gucken, was hat er getan, Schuldfähigkeit, die ganzen Sachen, die Abmessungskriterien. Es gibt nur eine richtige Strafe. Es gibt nicht eine Strafe, wo ein Politiker sich gerne irgendwo positionieren möchte und sagt, jetzt aber mal ein Jahr mehr. Nein, dann wäre die Strafe falsch. Das wäre ein Verstoß gegen elementare Prinzipien unseres Rechtsstaates. Wo ich mir Sorgen mache, ist, wie ich sagte, bei einzelnen Gerichten, bei einzelnen Richtern und insbesondere bei der Strafjustiz in den unteren Instanzen. Was da teilweise geschieht, ist grotesk und abenteuerlich und das ist noch zurückhaltend beschrieben. Sie erinnern vielleicht können Sie das auch einblenden, das Plakat, das am Tegernsee aufgestellt wurde, wo Habeck, Baerbock, Hofreiter, glaube ich, auch und Grekala Lang drauf waren.
Genau.
Satireplakat. Es ist ja vollkommen lächerlich dagegen. Dagegen haben mehrere der abgebildeten Personen Strafantrag gestellt. Das ist wirklich vollkommen absurd, auf die Idee zu kommen, das könnte strafbar sein. Vollkommen abwegig. Ich habe gehört, da gibt es einen Strafbefehl. Ich habe sofort einen Tweet geschrieben und nicht nur ich. Das wird auf jeden Fall aufgehoben. Das hat auf keine Chance Bestand zu haben. Und so kam es dann ja auch. Was ich mich dann aber frage, nicht, wenn Frau Baerbock, deren Kompetenz man an anderer Stelle vielleicht mal diskutiert, eine Strafanzeige erstattet, kann man sich fragen, was geht in einer Politikerin vor, die Nachtflüge zur EM macht und sich weltweit blamiert, insbesondere in Israel, wenn sie Netanyahu irgendwas vom Nahostkonflikt erzählen will. Der arme Mann tut mir leid, wenn er sich das anhören muss, ohne Grimassen zu ziehen. Glaubt, sie kann massenhaft Strafanzeigen wegen solcher Petitessen, die offenkundig allenfalls witzig sind, man kann sie auch nicht witzig finden, anstatt sich um ihren Job zu kümmern. Das ist das eine. Aber dass ein Richter, dann kommt der Staatsanwalt, der denkt, okay, es gab eine Strafanzeige von der Außenministerin, naja, da beantrage ich mal was, weil damit ich keinen Ärger kriege. Aber es war in Bayern und ich weiß nicht, ob man da so die Grünen so gerne hat. Dass aber ein Richter einen solchen Strafbefehl unterschreibt, das stellt, man muss schon sagen, grundsätzliche Fragen hinsichtlich seiner fachlichen Befähigung in diesem Amt, in dieser Stellung. Das kann gar nicht angehen, dass man da auf die Idee kommt, das könnte strafbar sein. Er hat es dann selber aufgehoben, das muss man ihm zugutehalten. Aber wie werden da eigentlich Strafbefehle unterschrieben? Und wenn das jemand ist, der kein Geld hat und sich nicht wehren kann, was passiert dann mit dem? Und viele Leute, die oft auf X und in den sozialen Medien, manchmal haben sie vielleicht einen Enzian über den Durst getrunken, schreiben da irgendwas, haben das schon vergessen. Und dann gehen die Suchkommandos los, die ja bei Frau Faeser sitzen und die Frau Strack-Zimmermann auch instrumentalisiert. Und Herr Habeck hat 700 Strafanzeigen erstattet. Natürlich sind da auch üble Sachen dabei und da kann ich ihn vielleicht auch verstehen. Aber diese Quantität und die Belastung der Justiz mit den ganzen Sachen, das macht mich höchst nachdenklich. Und was dann teilweise an Strafbefehlen unterschrieben wird, ich habe da noch ein Beispiel hier von Frau Faeser, da wird Ihnen Angst und Bange und da ist insbesondere der finanziell und wirtschaftlich nicht mit Rückgrat aufgestellte Opfer von Attacken auf die Meinungsfreiheit mittels des Strafrechts, weil man Angst hat, weil man sich einschüchtern lässt. Und das geht in ganz erheblichem Maße auch von dieser Regierung aus und von führenden Ministern.
Über Frau Faeser im Detail sprechen wir gleich noch. Mich interessiert es die Justiz. Die haben Sie quasi für gut befunden. Ist in globo allgemein eigentlich sehr neutral, unabhängig noch. Wie sieht es beim deutschen Verfassungsschutz aus? Wie beurteilen Sie diese Behörde?
Naja, ich kenne Herrn Maaßen. Und ich kenne Herrn Haldenwang aus seinen öffentlichen Auftritten. Da ist der erste Punkt, der ich sagen würde, was hat Herr Haldenwang eigentlich ständig in der Bundespressekonferenz zu tun und schwingt da große Reden? Er ist ein Beamter, der sein Unternehmen führen soll und oder seine Behörde führen soll und dort sorgfältige Arbeit macht. Dass ein Beamter einen solchen Drang in die Öffentlichkeit hat, ist eigentlich ungewöhnlich. Vielleicht bittet ihn Frau Faeser darum, weil sie glaubt, dass dann ihre Worte etwas mehr als das sonst recht dürftige Gewicht bekommen, wenn ein hoher Beamter dort zu finden ist. Aber wenn man sich die Äußerungen von Herrn Haldenwang anschaut, die er öffentlich gemacht hat, die disqualifizieren ihn jedenfalls im Bereich auf die Themen, die er dort angesprochen hat, komplett. Das ist ja teilweise Nazi-Jargon. Das sind tatsächlich Worte dabei, wenn die jemand anders benutzen würde, würde der Vorwurf sofort kommen. Nur wenn man ihn dann gegen jemanden, gegen einen hohen deutschen ministerialen Beamten benutzt, dann rümpfen die Leute die Nase. Aber man muss sich angucken, was er gesagt hat. Mir fällt leider dummerweise jetzt die Äußerung gerade nicht ein, aber es gibt eine mit der Infizierung des geistigen Klimas. Das geht irgendwie in die Richtung. Das ist rechtsradikaler Jargon. Also da muss man sich fragen, was ist das für eine Person? Aber nun wird er ja bald abgelöst. Wenn man dann die Unterlagen sieht, die aus dem Verfassungsschutz kommen, die mir vorliegen, da sitzen Beamte, die gucken sich dann die Social-Media-Profile an, über die letzten 5 Jahre teilweise. Und dann finden sie 3 Postings, meistens noch irgendwas mit Corona, wo ohnehin der Kochtopf mit hoher Temperatur kochte in Deutschland, wegen zahlreicher Regierung, von der Regierung zu verantworten, der Verfassungsbrüche, die jetzt ja alle offenkundig werden, dass die Politiker die Bevölkerung in einer Weise angesprochen haben, obwohl sie wussten, wie wir aus den RKI-Protokollen verbindliche Kenntnis haben, dass das alles gar nicht stimmt, dass das RKI angestiftet wurde, also mundtot gemacht wurde, damit man das Gegenteil der Öffentlichkeit sagen kann. Dass in einer solchen Atmosphäre die Leute auch mal etwas extra hyperventilieren, ist doch völlig klar. Und dass man daraus dann als Verfassungsschutz über Jahre dann, einer postet jeden Tag 2, 3 Sachen, dann kommen ein paar Tausend zusammen und da ist er jetzt 3-mal ein bisschen über die Grenze gegangen, wo man sagt, na ja, ich habe eine Akte vorliegen von der Polizei, da wird einem Beamten vorgeworfen, er würde ja Tichys Einblick weiter tweeten. Da hat jetzt ein beamtenrechtliches Aufsichtsverfahren, wo unter anderem das eine Rolle spielt. Wir schauen, ob wir das verwaltungsgerichtlich der zuständigen Behörde untersagen können. Ich habe die Akte noch nicht. Aber da muss man sich natürlich fragen, da sitzen Leute und durchsuchen Social Media und das soll der Verfassungsschutz sein? Ich meine, da wünsche ich mir etwas wie den Mossad. Okay, das ist der Auslandsgeheimdienst, wenn ich recht im Bilde bin. Aber das ist doch ein etwas anderes Niveau.
Bewegt sich der Verfassungsschutz genau mit solchen Aktionen noch auf dem Boden des Grundgesetzes?
Ja, ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren, wenn ich hier jetzt Reihe nach allen Leuten unterstelle. Also Äußerungen von Frau Faeser tun es nicht, Äußerungen von Herrn Haldenwang tun es definitiv nicht, Äußerungen von Herrn Habeck tun es auch nicht, wobei der einfach gar nicht weiß, wovon er redet. Der kommt aus seiner grünen Wohlfühlglocke raus und erzählt mit Kinderbuch-Autorenkompetenz irgendwelche Geschichten. dass wir uns alle lieb haben sollen. Und wenn dann jemand ihn hart kritisiert, dann ist die Demokratie in Gefahr. Das ist einfach dummes Zeug von jemand, der es einfach nicht besser weiß.
Aber das ist schon interessant, wie inwiefern dieser Verfassungsschutz vorgeht gegenüber angeblichen Verfassungsfeinden. Gesicherter Rechtsextremismus lesen wir in der Schweiz, in Deutschland, da ist ja fast schon jeder mit diesem Label versehrt. Sehen Sie da eine gewisse Systematik dahinter eigentlich, wie man da vorgeht gegen unliebsame Meinungen, oder ist das tatsächlich noch in seriösen Gefilden?
Nein, aber seriös ist auch was ist seriös und unseriös? Wissen Sie, weltanschauliche Gegner würden Sie als unseriös bezeichnen und Sie andersrum vielleicht auch. Das ist so eine Wertungsfrage, was man seriös findet. Was man sagen kann, ist Folgendes. Was wir sehen ist, und das fing mit Frau Merkel an und das fing auch mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz an, und Freundin von freier Meinung ist Frau Merkel vielleicht nur bedingt. Sonst hätte sie nicht solche verfassungswidrigen Gesetze auf die Spur gebracht mit einer tragenden Funktion. Was wir sehen, ist eine Instrumentalisierung der Ressourcen des Staates und seiner Behörden zugunsten der jeweiligen Regierung, die versucht, den politischen Gegner, einen auch, den sie selber rangezüchtet hat, die AfD, die in beklagenswertem Zustand ist, aber in den Umfragen, also inhaltlich, politisch, wertemäßig, aber in den Umfragen natürlich insbesondere im Osten stark. Man hat gesagt, okay, die sind eine Gefahr für uns. Wir haben die Macht. Wir haben auch eine bestimmte Vorstellung davon, wie es in diesem Land weitergehen soll. Wir haben kein so großes Vertrauen in die Urteilskraft der Bürger. Und wir müssen jetzt irgendwie steuernd, leitend, es gab ja eine eigene Abteilung unter Frau Merkel im Kanzleramt dafür, eingreifen. Und weil das immer weniger geholfen hat, die Meinung der Bevölkerung zu leiten, insbesondere durch Social Media, weil man keinen Einfluss so sehr hatte auf die dortigen Meinungsbildungsprozesse, nutzt man jetzt auch den Verfassungsschutz, auch diese Demokratieförderungsgesetz und die Millionen und Abermillionen im Kampf gegen rechts. Über 1 Milliarde soll, glaube ich, über ein paar Jahre dafür aufgewandt werden. Nutzt man dafür, um die eigene politische Position und den Zugriff auf die Macht zu bewahren, indem man die Ressourcen des Staates und der Steuerzahler dafür nutzt, das zu sichern. Und dafür sind solche Sachen wie Verfassungsschutz, relevante Delegitimierung des Staates und so weiter. Wie würden heute semi-totalitäre oder autoritäre Systeme arbeiten, die in den 30er, 40er, 50er Jahren, ich rede nicht von den Nazis, das war ja etwas mehr als semi-totalitär. Aber wie würden autoritäre Systeme arbeiten, die in der Moderne, in der Gegenwart, so, indem sie geschickt den Diskurs in den Medien instrumentalisieren durch Schlagworte, Kampf gegen rechts, verfassungsschutzwidrige Delegitimierung des Staates und so weiter. Da werden lauter solche Begriffe geprägt. Hass und Hetze gehört auch dazu. Was für ein unsinniger Begriff. Strafbare Inhalte sind verboten. Hass und Hetze ist erlaubt. Es sei denn, es ist Volksverhetzung. Das ist ganz einfach. Aber es wird ins Diffuse gezogen. Der Bürger zweifelt, ist das nicht schon Hass und Hetze? Darf ich das noch sagen? Ist das jetzt schon rechts? So schafft man einen Diskursraum, wo etwas unsagbar wird, was zulässig und erlaubt ist. Ich sage auch nicht, dass das schön ist und dass ich das selber gerne sagen möchte und dass ich nicht vieles davon unappetitlich finde. Darum geht es aber nicht. Es geht nur darum, erlaubt unsere Verfassung das? Sie tut es, und diese Politiker oder Behördenleiter arbeiten in eine Richtung und auch explizit, die nicht mehr in diesem Rahmen, durch diesen verfassungsrechtlichen Rahmen gedeckt ist.
Sie haben diesen Kampf gegen rechts angesprochen. Davon liest man aktuell besonders viel. Währenddessen demonstrieren in Hamburg irgendwelche Islamisten und fordern das Kalifat. Würden Sie da sagen, das geht langsam aber sicher in Richtung fast schon Ungleichbehandlung der Bürger? Hat man da den Fokus völlig verloren? Wie sehen Sie das?
Na, wenn man sich die Migrationspolitik anschaut, wenn man die strafrechtlichen Ermittlungen jetzt gegen Frau Baerbocks Ministerium ansieht, man hat ja geworben auf Arabisch in Ägypten, kommt doch alle her, der Pass ist jetzt viel einfacher zu bekommen, und jetzt werden da klare Vorgaben gemacht, wie man unter Rechtsbruch Asylbeantragende, ich wollte mal gendern, ins Land bekommt, rechtswidrig, und da wird ermittelt, die Staatsanwaltschaft in Berlin ermittelt dagegen, dann sieht man ja einen weltanschaulichen Rahmen, wo man sagt, dass bestimmte Personenkreise hier gerne gesehen sind und andere nicht so gern. Ich habe, als die große Demokratiekrise ausbrach in Hongkong, da war Boris Johnson noch an der Macht, auf Twitter, ich glaube, gut, ich weiß, dass wenn ich das auf Twitter vorschlage, dass die Regierung das nicht umsetzt, aber ich wollte einen Gedanken platzieren. Warum geben wir nicht 1 Million Visa an Hongkong-Chinesen aus, die dort in Gefahr geraten durch die chinesischen Übergriffe über Menschenrechte? Ich glaube, da hätte unserem Land sehr gut getan. Die sind wahrscheinlich mathematisch talentiert oder als Physiker oder hochgebildet, fleißig, angenehm, problemlos in der Assimilation. Das hätte unserem Land sehr, sehr gut getan. Ich bin also dafür, ganz viele Asylanten nach Deutschland zu bringen, zum Beispiel Hongkong-Chinesen. Mhm. Aber ich bin nicht dafür, Leute aus bestimmten Kreisen hierher zu bringen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, mhm, und unserem Land auch nicht wohltun, wie manche Immigrationsgesetze, die es in Australien und in Kanada vorschreiben, dass man einen Beitrag leistet zum Gemeinwesen und nicht nur von ihm profitiert. Das heißt, das war eigentlich die Ausgangsfrage, ja, diese Art von Migration wird ja durch wesentliche Teile der politischen Eliten gerne gesehen. Deswegen stört sie auch das Kalifatgerufe nur marginal. Wenn irgendein durchgeknallter Nazi nach 2 Flaschen Korn ein Hakenkreuz irgendwo hinmalt, dann steht die Kameradschaft, die linke Kameradschaft stramm.
Wann ist eigentlich das Innenministerium, sagen wir mal groß gesprochen, wann hat man da eigentlich die falsche Abzweigung genommen? Wann hat man da quasi so ein bisschen diesen Fokus verloren? Sie haben vorhin mal Merkel angetönt. Wann ist man auf die falsche Bahn geraten? Mit was für einem Entscheid?
Ich glaube, alles kann man immer wieder zurückführen auf Frau Merkel. Frau Merkel ist die führende Politikerin, die der Bundesrepublik seit ihrem Entstehen mit weitem Abstand den größten und ich glaube auch irreparablen Schaden zugefügt hat. Und alles und die Leute natürlich auch. Herr Schäuble ist auch ein wesentlicher Verantwortungsträger, weil er sie 2015 hätte kippen können und es nicht getan hat, angeblich aus Loyalität. Die Leute in der CDU, die heute noch auf ihrer Seite sind, wie Wüst und Günther, die Ministerpräsidenten in NRW und Schleswig-Holstein, die haben unser Land auf eine Trajectory, wie heißt das in Deutsch, auf eine Fahrbahn gebracht, die fatal ist und wo ich leider, leider, leider wirklich glaube, die irreversibel ist. Und diese demokratiefeindliche und interessenwidrige Politik, schauen wir uns die Energiepolitik mit Russland an. Und ich meine, Merkel hat eigentlich in allen großen Entscheidungen, Euro-Krise, Flüchtlingskrise, Corona und was war es noch? Eine Krise habe ich vergessen, Energiewende, alles falsch gemacht. Und hat unser Land in eine Position gebracht, die selbst wenn wild gewordene Neoliberale regieren sollten und die Grenzen dicht gemacht würden und was weiß ich, nicht mehr umzudrehen ist aufgrund dessen, was bereits geschehen ist. Und daran fügt sich alles ein. Frau Merkel ist ja keine konservative Politikerin, sondern sie ist eigentlich bei den Grünen besser aufgehoben. So war auch ihre Politik. Und deswegen ist das, was sie gemacht hat, hat die Türen geöffnet, nicht nur tatsächlich, für auch massenhaft illegale und verfassungswidrige Migration, sondern eben auch für eine politische Haltung, die alternativlos als obersten Begriff hingestellt hat. Und das ist ja im Kern antidemokratisch und totalitär. Es geht nur so, wie ich es sage, und alles andere geht nicht. Und alles andere ist rechts oder demokratiefeindlich. Und das hat Deutschland in eine Apathie getrieben. In eine, wie von der Schlange K im Dschungelbuch, als Mowgli, viele kennen den Film, hypnotisiert wurde. Und da sitzen wir heute. Und jetzt können die nachfolgenden Generationen den Mist auslöffeln.
Was müsste Frau Innenministerin Nancy Faeser jetzt sofort tun? Welche Kehrtwende müsste jetzt sofort vollbracht werden? Was wäre quasi ihr gut gemeinter Ratschlag, damit es nicht in einem kompletten Scherbenhaufen endet?
Zurücktreten. Aber die Frage war nicht, was muss sie machen? Sie ist ja vollkommen unfähig für irgendein öffentliches Amt. Intellektuell und fachlich vollkommen ungeeignet. Sie versagt bei der Bekämpfung der Kinderpornografie, sie versagt bei der Grenzsicherung, sie versagt durch ständige Übergriffe in elementare Grundrechte. Es gibt nichts, was ich jetzt sagen könnte, und Frontalattacken auf Journalisten. Nichts, wo ich sagen könnte, da hat sie mal irgendetwas halbwegs vernünftig gemacht, weiß ich nicht. Also da kann man nur den Rücktritt nehmen. Was müsste ein Innenminister machen? Jetzt verlangen Sie von mir, dass ich praktisch eine Regierungserklärung abgebe. Das ist vielleicht für so ein Interview etwas zu viel, aber energiepolitisch müssen wir müssen sofort wieder Atomkraftwerke anstellen, wir müssen die Grenzen sichern, wir müssen die Zuwanderung neu strukturieren, wir müssen das Land digitalisieren, die Infrastruktur, wir müssen beim Mindestlohn eingreifen, wir müssen beim Bürgergeld eingreifen. Ich meine, das ist, glaube ich, schon mal eine ganze Menge und das schafft keine Regierung in einer Legislatur. Und vor allen Dingen müssen wir natürlich auch Kriminalität bekämpfen. Mehr muss ich gar nicht sagen, dass jeder weiß, was ich meine.
Aktuell?
Damit meine ich nicht Steuerhinterziehung von 10.000 Euro. Damit meine ich auch nicht, wenn einer mal Arschloch sagt bei Twitter. Sondern damit meine ich, wenn man abgestochen wird, weil man dumm guckt.
Immer wieder Thema ist auch aktuell im Innenministerium, ist ein Hauch von AfD-Verbot. Durchweht da die Hallen. Wie realistisch wäre das, wenn wir haben jetzt über dieses Kompaktverbot gesprochen, das wäre quasi die Steigerung dieses Kompaktverbotes, wenn man gleich eine ganze Partei verbieten würde. Wie aussichtsreich ist das? Wäre das überhaupt möglich aus Ihrer Sicht? Wie schätzen Sie so diese Diskussion in großen Zügen ein, wenn es ums Verbot der AfD geht?
Ich will mich da gar nicht in rechtliche Untiefen bewegen, sondern ich würde einfach Folgendes sagen. Professor Dr. Wolfsohn saß kürzlich in einer deutschen Talkshow zusammen mit Tino Chrupalla. Und immer wenn ich sage, er hat ihn zerlegt mit Argumenten, mit Intelligenz, auch bei Twitter, es geht sofort die Leute, die das da lesen, die Chrupalla gut finden und sagen, das war ja genau umgekehrt. Nein, das war ein Fanal. Und das zeigt, wie man mit der Partei, wenn sie dummes Zeug redet, was ja oft der Fall ist, manchmal vielleicht auch nicht. Und wenn man im Kreistag mit ihr zusammenarbeitet, wenn es um Fahrradwege geht, dann gerät nicht die Demokratie in Gefahr, sondern dann ist da ein Fahrradweg. Und zu sagen, das machen wir nicht, das ist die AfD, das ist ja lächerlich. Diese Brandmauer, damit hat die CDU sich auch keinen Gefallen getan. Und die ist vielleicht auch, hat auch dazu beigetragen, dass die Partei nicht mehr die ist, die sie unter Meuthen noch war, als jedenfalls größere Teile wesentlich leichter mit CDU und FDP-Positionen kompatibel zu machen gewesen wären, indem man sagt, pass auf Leute, mit Höcke nicht, mit Kalbitz nicht, aber mit Meuthen oder vielleicht zwei, drei anderen Leuten ginge was, wenn diese Positionen bei euch mehrheitsfähig sind, im Land, im Kreis, dann können wir mal schauen. Ansonsten seid ihr raus und mit euren Nazis könnt ihr uns gestohlen bleiben, wird es nie etwas geben. Dieses Kategorische, wie das früher auch die SPD mit der Linkspartei gemacht hat. Das war ein großer strategischer Fehler. Ich sage nicht, die sollen jetzt mit denen koalieren und die sollen mit Höcke eine Koalition bilden. Nein, würde ich auch nicht machen. Aber die Tür für diejenigen, die dort zumindest teilweise unter Meuthen noch verstärkt waren, als sie es heute sind, denen zu sagen, wenn ihr euch Positionen in einer Weise anpasst an unsere politischen Positionen, die vertretbar sind, wo wir ein bisschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz sind, die Positionen der AfD und der FDP komplett deckungsgleich, dann stimmt man nicht zusammen ab. Das ist ja lächerlich. Mhm. Aber das haben wir auch in Thüringen gesehen. Dieses Problem haben wir jetzt. Und darum werden wir auch keine, darum sitzt jetzt März da und muss dann sagen, ja, mit den Sozis oder mit den Grünen. Mhm. Und das wird, obwohl wir eine Mehrheit in der Bevölkerung haben nach den Umfragen, ich sage wiederum nicht, Koalition bitte. Aber rein rechnerisch sind AfD und CDU bei knapp oder um die 50%. Und damit wohl die Mehrheit der Bevölkerung eine völlig andere Politik als irgendetwas, das mit Rot oder Grün zu tun hat. Mhm. Mit der AfD, mit der FDP sind sie über 50%. Mhm. Dann würden wir eine völlig andere Politik haben. Geht ja alles nicht. Ich sage auch nicht, mach das. Aber die Bevölkerung will Grün oder Rot in der Regierung in ihrer Mehrheit nicht. Das steht fest, das können Sie jeder Umfrage sehen. Und die Brandmauer ist eine der großen Hürden, um auch nur die Möglichkeit einer Entwicklung in diese Richtung zu öffnen. Warum kann man nicht sagen, damit werden wir niemals zusammenarbeiten mit den Positionen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, NATO-Verbot, sagt Wagenknecht ja auch, geht ja auch, bei den Linken gibt es ja auch solche Positionen, da koaliert man. Aber wenn ihr beispielsweise beim Bürgergeld oder irgendwo, wenn wir da kompatible Positionen haben, wenn wir in dem Punkt mit euch abstimmen, wer leidet, dann haben wir eine demokratische Mehrheit und dann geht das. Aber dieses Kategorische ist ein großes Problem, es ist auch undemokratisch.
Dieses Kategorische, da wird ja immer gleich von Hass und Hetze gesprochen. Ich meine, Eine Alice Weidel könnte sagen, heute scheint die Sonne und der Himmel ist blau und das würde als Hass und Hetze abgetan werden. Könnten Sie da einmal sagen, wann ist diese rote Linie tatsächlich überschritten? Wann ist etwas, was man da eine Position, beispielsweise auch der AfD, die eben genau nicht mehr geht, und was ist da noch tragbar bei diesem, ja, bei dieser Diskussion rund um Hass und Hetze und Meinungen, die nicht mehr gelten dürfen?
Dann nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, die Westbindung. Wenn die NATO zur Diskussion steht, kategorisch mit einer Partei, die sagt, die in ihrem Programm hätte, wir wollen aus der NATO raus oder wir wollen neutral werden, kategorisch geht keine Koalition niemals. Das ist zum Beispiel, ist unverhandelbar, geht unter keinen Umständen. Das ist ein Beispiel, das ganz, ganz klar ist und ganz, ganz deutlich außenpolitische, werteorientierte Integration Deutschlands in den Westen fundiert und auch militärisch fundiert. Und wenn man da sagt, nein, wir wollen uns jetzt an Russland annähern, wobei Schröder war es doch, der 2030 mit Chirac in Russland getroffen hat, als der Irakkrieg losging. Das wird dann vielleicht auch ein bisschen vergessen, dass da auch, gut, Schröder ist ja auch ohnehin in Russland häufig unterwegs, aber das hat der, als Kanzler ist er da hingefahren und hat sozusagen George W. Bush in den Rücken gefallen. Das war natürlich auch eine besondere Meisterleistung. Aber NATO beispielsweise ist ein glasklares Beispiel, wo kategorisch jede Zusammenarbeit auszuschließen wäre.
Und was wäre quasi die rote Linie, wenn es rechtlich nicht mehr geht? Ich meine, es wird ja alles als Hass und Hetze abgetan, wird dann verboten, wird gecancelt. Wann ist aus Ihrer Sicht, wann ist da die rote Linie überschritten? Wann wird es quasi...
Ganz einfach. Ja? Ganz einfach, wenn Sie eine Strafvorschrift, Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, Volksverhetzung, wenn das diese Straftaten begangen werden, dann ist die Grenze überschritten. Sonst nicht, sonst herrscht Meinungsfreiheit.
Und was würden Sie einem Bürger, der sich Sorgen macht, der die Regierung vielleicht kritisieren möchte auf Social Media, Facebook, Twitter, weiß ich nicht wo, was würden Sie da bei dieser Gratwanderung von eben, ich meine, Sie haben das angesprochen, dass Minister dann gleich klagen, dass da Strafanzeigen, Geldstrafen und so ins Haus flattern, was würden Sie einem Bürger raten, wenn er sich auf diesen schmalen Grat der aktuellen Meinungsfreiheit in Deutschland begeben möchte?
Er sollte seine Grundrechte nicht preisgeben, weil er Furcht hat. Und wenn er hart draufhauen möchte, sollte er es möglichst so tun, dass er nicht die Person selbst angreift, sondern ihre Entscheidungen als idiotisch, was weiß ich, bezeichnet. Diese Entscheidung von oder was sie da macht oder was sie gesagt hat oder er oder es, gibt es noch ein paar Geschlechter mehr. Also die Sache hart kritisieren, so doll man will, aber nicht die Person in ihrer Menschenwürde attackieren. Mhm. Mhm. Dann ist man meistens, also das ist natürlich, es gibt Millionen Schattierungen, aber das ist der sicherste Weg, wenn man nicht die Person in ihrer Menschenwürde angreift, sondern das, was sie getan, gesagt hat oder wofür sie steht, politisch. Dann ist man meistens auf der sicheren Seite.
Und wie?
Auch wenn das sehr, sehr hart geschieht.
Und wie interpretieren Sie diese Klagen der Minister und Politiker? Ist das für Sie ein Akt der Verzweiflung? Wie lesen Sie diese Klagen?
Das sind Strafanzeigen. Klagen, geklagt wird ja nicht, dann müsste man ja selber das Risiko tragen, das finanzielle Risiko, den eigenen Anwalt bezahlen. Man läuft zur Staatsanwaltschaft und erstattet Hunderte. Insgesamt werden sicher 10.000 Anzeigen im Jahr erstattet. Wenn man das mal hochrechnet, Habeck 700, Strack-Zimmermann sicher auch 1.000. Das sind ja schon dann fast 2.000. Mhm. Dass das insgesamt 1.000 sind, dann haben wir noch die Hinterbänkler, Lamia Kador, Helge Lind, die auch schon ein paar hundert Anzeigen an einem Tag erstattet haben. Kador jedenfalls, ich habe die Akte gesehen. Dann geht man zur Staatsanwaltschaft und das kann dann der Staat machen, das kann dann der Steuerzahler sozusagen finanzieren, weil man selber den Mut nicht hat, gegen Einzelne, die man eventuell auch individualisieren kann, vorzugehen. Was das ist, eine groß angelegte Einschüchterungskampagne, die indem man jahrelang von Hass und Hetze gesprochen hat und vorbereitet hat, dass ja praktisch auch viele zulässige Kritik damit semi-kriminalisiert wird und eine Einschüchterung stattfindet. Frau Strack-Zimmermann ist gegen die Bezeichnung Kriegstreiberin vorgegangen. Das ist nach hinten losgegangen. Natürlich darf man sie so nennen. Mhm. Ob sie das ist, ich sage auch nicht, dass sie das ist, aber sie ist massiv für militärische Hilfen an die Ukraine. Mhm. Ich bin auch dafür übrigens. Aber das fördert natürlich die militärische Auseinandersetzung und die Meinungsfreiheit gestattet es, so etwas zu sagen. Mhm. Ich habe hier noch ein schönes Feser-Beispiel, wenn Sie möchten. Mhm. Mir ist gestern ein Strafbefehl aus von einem bayerischen Amtsgericht auf den Tisch geflattert, in dem Frau Faeser, ich halte das mal in die Kamera, oder wollen Sie es nachher einblenden?
Wie Sie möchten. Halten Sie es doch kurz in die Kamera. Wir können
hier kann man es gut lesen, glaube ich. Das war die Überschrift über einen Artikel in einer Zeitung. Nachdem ein AfD-Politiker, man kann das glaube ich auch sehen, übel zusammengeschlagen wurde, steht in der Überschrift, Migrantenüberfall auf AfD-Politiker, das stimmt doch alles, Steinmeier, Faeser und Haldenwang haben in Augsburg mitgeprügelt. Darunter steht dann ein langer Artikel, der erklärt, wie das gemeint ist. Nämlich, dass sie vorher gesagt haben, wir müssen die AfD mit allen Mitteln bekämpfen, wir müssen gegen rechts vorgehen, die Welt geht unter und so weiter. Das ist ja auch alles legitim, das zu sagen. Aber in diesem Kontext ihnen eine Mitverantwortung zu geben, so wie das andersrum auch immer geschieht, Herr Stegner, Frau Reker hat mitgestochen, die AfD hat mitgestochen, hat mitgeschlagen, hat ja auch immer gesagt. Oder die Rechten. Das dürfen die auch sagen und das kann auch teilweise zutreffend sein, dass man da eine Stimmung geschafft hat durch Hass und Hetze, indem man Aufruf zur Gewalt befürwortet hat, indem man da auch tatsächlich eine politische Verantwortung sehen kann. Andersrum, wie hier, darf man das aber auch sagen. Und nun hat eine Amtsrichterin wegen dieser Äußerung, wegen eines journalistischen zulässigen Artikels, einen Strafbefehl unterschrieben und für diese Überschrift 210 Tagessätze verhängt. Ab 90 Tagessätzen ist man vorbestraft, wegen einer Anzeige von Frau Faeser. Ich habe keinen Zweifel daran, dass dieses Ding der Richterin, die auch gar nicht mehr in ihrem Amt bleiben darf, wenn sie sowas unterschreibt. Das geht gar nicht. Um die Ohren fliegt und dass das aufgehoben wird und es einen Freispruch gibt. Wahrscheinlich nicht beim Amtsgericht, vielleicht auch nicht beim Landgericht. Und zur Not muss man zum Verfassungsgericht. Ich bin sicher, dass das keinen Bestand hat. Aber wenn Frau Faeser wegen des Vorwurfs, wir haben mitgeprügelt, das ist ja noch relativ harmlos, wenn sie vorher zum Kampf gegen die AfD aufruft, was sie ja darf. Aber dann muss sie eben sich auch sagen lassen, genau wie es andersrum auch geschieht. Worte haben Taten, Sie kennen ja die ganzen Floskeln. Und dann 210 Tagessätze, da hat die Justiz komplett versagt. Das ist ein skandalöser Fall und der wird auch noch von dem betroffenen Journalisten sicherlich medial deutlich behandelt werden. Und das muss auch so sein.
Viele Bürger in Deutschland fühlen sich nicht mehr so richtig wohl in ihrer Haut, wenn sie ihre Meinung frei kundtun wollen. Wir haben diese Verbote jetzt besprochen, wir haben diese Strafanzeigen jetzt besprochen. Würden Sie das Meinungsklima in Deutschland so beschreiben, dass es langsam aber sicher doch ein bisschen ungemütlich wird?
Ja, wenn ich diese Sachen sehe und dann sehe, dass es auch Menschen gibt, die sich dagegen nicht wehren können, weil sie kein Geld haben oder weil sie Angst haben oder weil sie keinen Anwalt haben, dem sie vertrauen und mit dem sie dagegen vorgehen oder das Risiko scheuen oder Angst haben, dass das jemand was gegen dich gibt, es einen Strafbefehl, dann schwingt ja auch schon immer gleich die Vermutung mit, der hätte was Schlimmes getan. Hier wäre der Journalist vorbestraft wegen einer, aber ohne einen Rest an Zweifel zulässigen, er hat das ja nicht mal selbst geschrieben, er hat das nur veröffentlicht. Das kommt ja noch hinzu, das hat jemand anders ein früherer hochrangiger Bildautor, der jetzt dort schreibt, verfasst den Artikel. Das muss man sich mal vorstellen. Natürlich hat das einschüchternde Wirkung. Genau das ist der Plan. Und jetzt versucht man es mit Kompakt, weil das ein Magazin ist, wie ich schon sagte, wo viele Leute nicht bereit sind, das zu verteidigen, weil es tatsächlich rechtsextremistische und antisemitische Inhalte hat. Und dann kommt der nächste dran. Und das ist der Kampf einer Regierung, die in diesem Kontext die demokratischen Prinzipien und die Grundwerte unserer Verfassung aus den Augen verloren hat. Frau Faeser allen voran.
Und wie würden Sie das beschreiben? Was wäre vielleicht Ihr Ratschlag, dass sich diese aufgeheizte, fast schon ein bisschen hysterische Stimmung in Deutschland ein bisschen legt? Was wäre da Ihr Rezept dagegen?
Ach, wie soll ich jetzt als einzelner Anwalt eine solche ganz grundlegende gesellschaftliche Tendenz stoppen. Ich kann nur auf Twitter versuchen, auch mit überzogener Polemik, mit Überspitzung und Deutlichmachung von solchen Fällen Aufmerksamkeit zu erregen, zu versuchen, indem ich ein Buch darüber geschrieben habe. Das geht da um Social Media, aber das ist ja auch Eingriff in die Meinungsfreiheit. Man kann nur im Rahmen seiner Möglichkeiten auch bei den Prozessen gegen die Bundesregierung im Übrigen, die wir gewonnen haben, vor dem Verfassungsgericht für Julian Reichelt, gegen Frau Schulze, jetzt gegen Frau Attermann vor dem Kammergericht in Berlin, weil sie eine zulässige journalistische Äußerung verbieten wollte. Also die Bundesregierung hat in diesem Jahr schon zwei Niederlagen gegen von uns vertretene Mandanten hinnehmen müssen, wegen versuchten Eingriffen in die Pressefreiheit. Das steht natürlich dann auch in vielen Medien und die Leute sehen, was die machen, geht zu weit. Und es geht nicht nur einzeln zu weit, sondern es geht wiederholt zu weit. Und das hier, was ich Ihnen eben gerade gezeigt habe, ist ein Vorgehen gegen einen Journalisten. 210 Tagessätze für etwas Zulässiges hat die Justiz mitversagt. Dann haben wir das Vorgehen gegen Broder, wo Frau Faeser eine einstweilige Anordnung kassiert hat und ihren Bericht eingestampft hat, Bericht über Muslimfeindlichkeit. Dann haben wir die Verfassungsgerichtsentscheidung gegen das Ministerium von Frau Schulze, weil Julian Reichelt die Entwicklungshilfe für Afghanistan kritisiert hat. Jetzt haben wir eine Niederlage der Antidiskriminierungsbeauftragten, die wiederum gegen die Publikation, gegen News von Julian Reichelt vorgegangen ist, weil sie wiederum eine journalistische Äußerung verbieten wollten. Das ist ja Wahnsinn. Wenn man sich die Regierung geht, hier Schlag auf Schlag verliert, vor dem Oberverwaltungsgericht, vor dem Kammergericht, vor dem Verfassungsgericht und das alles im ersten Halbjahr. Da wird ja langsam jedem klar, dass da irgendetwas nicht ganz sauber laufen muss in Berlin.
Aber ist das vielleicht der Lichtblick, dass eben gerade diese Fälle gewonnen werden, dass da die Medien bei dem Kompaktverbot eigentlich unisono dagegen sind, dass vielleicht sogar auch ein... Man muss diese Person nicht mögen oder man muss sie auch nicht gut finden, dass aber ein Herr Höcke ein Streikgespräch bei der Welt durchführen kann. Sehen Sie da eine gewisse Entspannung, ja, erkenntlich in Deutschland, oder ist das vielleicht der Lichtblick, Herr Steinhöfer?
Ich weiß nicht, ob ich Herrn Höcke jetzt in irgendeinem Kontext, auch in einem abstrakten Kontext, als Lichtblick bezeichnen möchte. Das ist vielleicht dann doch nicht so richtig, aber dass man ihn, das ist natürlich... Vertreter einer Partei, die um die 20% hat, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien kategorisch nicht zu Wort kommen lässt. Und wenn, dann einen und vier pöbeln gegen an, inklusive des Moderators oder der Moderatorin. Das sieht natürlich auch jeder und die Leute gucken sich das dann gar nicht mehr an, weil sie sehen, das ist hier eine gestagete Show. Das hat ja was von Schauprozessen, also medialen, modernen Schauprozessen. Bei Trump-Anhängern genauso. Da sitzt jemand, möglichst noch ein Nicht-Muttersprachler, der nicht richtig gut Deutsch kann. Den sucht man sich dann, der freut sich, dass er ins Fernsehen kommt. Da sitzen da vier und machen ihn platt. Das ist alles so wirklich so erbärmlich und zeigt doch, dass man auch kein Vertrauen in seine eigenen, über die Überzeugungskraft seiner Argumente hat, wenn man das nötig hat. Das ist ein jämmerliches Versagen von mit 10 Milliarden finanzierten Medien, die tendenziös immer in eine Richtung oder weitestgehend in eine Richtung gehen. Nicht immer, aber sehr, sehr häufig. Und diese Muster sind durchschaubar und man kennt sie. Und das schadet dem politischen Diskurs, weil man kann natürlich AfD-Politiker in Hackfleisch zerlegen mit Argumenten. Aber warum macht man das nicht? Hat man kein Vertrauen in das bessere Argument? Hat man Angst vor den Gegnern? Hat man Angst davor, dann bekämen sie eine Bühne? Ja, wenn jemand 20% in den Umfragen hat, steht ihm die Bühne auch zu. Das steht sogar in den Medienstaatsverträgen drin, dass man ihnen dann eine Bühne geben muss, insoweit, als dass man sie zu Wort kommen lassen muss. Und dann muss man sie sachlich in der Sache stellen. Und wenn man das nicht kann, sondern zu diesen Methoden greift, dann sieht das irgendwann auch die Bevölkerung.
Letzte Frage. Was machen Sie eigentlich, um in diesem ganzen Wahnsinn, mit dem Sie täglich zu tun haben, mit diesen Abgründen, in die Sie quasi hineinblicken, was machen Sie, um da nicht den Kopf zu verlieren? Was ist Ihr Rezept, um trotzdem gut gelaunt durch den Tag schreiten zu können?
Ich habe im Moment seit ziemlich langer Zeit eigentlich schon eine Erfolgssträhne, die mir selber schon manchmal unheimlich ist. Jetzt auch noch einen Bestseller geschrieben zu Sachen der Meinungsfreiheit. Und dann könnte man leicht sagen, wow, und also so, ich habe eine große Klappe in Social Media und erzähle auch immer häufig, wo ich wieder gewonnen habe, was man aber auch machen muss, wenn man gegen die Bundesregierung gewinnt. Man muss davon reden, tue Gutes und rede davon. Und das mache ich auf eine gewisse eigene Art. Manche sagen, der hat eine große Klappe und was weiß ich. So bin ich halt, wenn es den Leuten nicht gefällt, sollen sie woanders hingehen. Das Entscheidende ist, ich freue mich dran, dass ich gewinne. Und immer wieder gewinne und in wichtigen Fällen gewinne. Aber das allererste ist, und das gilt auch beispielsweise, wenn ich das noch erwähnen darf, für meinen Spendenfonds Meinungsfreiheit im Netz, wenn zigtausende Leute schon Geld eingezahlt haben, die gar nicht viel haben. Das ist ein enormer Vertrauensbeweis. Mit diesem Fonds führe ich Prozesse gegen Social Media, wenn dort Heinrich Heine gelöscht wird oder wenn Faktenchecker und rechtswidrige Medienpublikationen löschen. Die Verpflichtung, fleißig zu sein und sorgfältig und kluge, kreative Lösungen zu finden, um mit diesen Sachen zu gewinnen. Das erfüllt mich mit, Stolz ist so ein Wort, aber die Antwort von Leuten, die den Widerhall, den man bekommt, in dem das wertgeschätzt wird, spornt mich an und macht mich glücklich und froh und zufrieden. Und spornt mich aber auch an, nicht durchzudrehen, zu sagen, was hast du schon wieder einen Prozess gewonnen, sondern das bringt Energie in die Verpflichtung, weiter sorgfältig und präzise und sorgfältiger und präziser zu arbeiten als der Gegner, insbesondere die Anwälte, die die Bundesregierung vertreten und versuchen wollen, unser aller Grundrechte einzuschränken.
Allerletzte Frage jetzt aber tatsächlich, was ist Ihr Nummer eins Erfolgsrezept, um auch eben aussichtsreiche Fälle, Situationen ins Positive zu drehen, um dann am Ende zu gewinnen?
Sie meinen aussichtslose Fälle?
Ja, aussichtslose, ja, sorry, Entschuldigung.
Thinking outside of the box. Das ist mir schon oft gelungen, dass man auch bei der ersten einstweiligen Verfügung gegen Facebook, das geht nicht, die haben Hausrecht, man guckt sich eine Sache einfach ganz lange an und wenn man Glück hat und wenn das Gehirn mitspielt und die Kreativität und die Analysefähigkeit, fällt einem etwas ein. Das hat man eben vom lieben Herrn mitgegeben bekommen, diese Fähigkeit. Oder nicht? Und ich bin eigentlich darüber ganz dankbar, dass mir immer mal wieder so etwas gelingt.
Herr Steinhöfer, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.